Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Ernüchterung und Enttäuschung. Verpasste Chance. Regenwaldlyrik statt Lösung handfester Probleme. So lauteten manche Stellungnahmen nach der Veröffentlichung des Schreibens von Papst Franziskus zur Amazonas-Synode vor einigen Tagen. Wer von dem Kirchenoberhaupt große Reformschritte in Richtung Abschaffung des Zölibats oder Weiheämter für Frauen erwartet hatte, der wurde herb enttäuscht. Aber vielleicht waren diese Erwartungen auch falsch. Will Franziskus die katholische Kirche überhaupt so grundlegend verändern, wie es sich manche erhoffen? Diese Fragen will ich nun besprechen mit einem, der in Papst Franziskus durchaus einen Reformer sieht. Marco Politti ist deutsch-italienischer Journalist und großer Vatikan-Kenner. In dieser Woche ist sein neues Buch erschienen. Es heißt Das Franziskus-Komplott, der einsame Papst und sein Kampf um die Kirche. Herr Politti, Sie schreiben, es sei Franziskus' Traum, die kirchliche Bürokratie wieder in eine warmherzige Beteiligungskirche zu verwandeln. Nun ist ja in diesem Schreiben zum Amazonas die Beteiligung der indigenen Völker ganz zentral. Aber warum gibt es nicht die Offenheit, Frauen über ein Diakonat zu beteiligen? Warum nicht die Offenheit dafür, verheirateten Männern die Weihe zu ermöglichen?
Weil Franziskus in einer Kirche lebt und agiert, in dem ein untergründiger Bürgerkrieg los ist. Seit Jahren gibt es Kämpfe von Seiten der Leute, die nicht einverstanden sind mit seinem Reformkurs. Das sind nicht nur Bischöfe in Rom oder Kardinäle. Man muss nicht die Kurie so schwarz malen. Es ist die ganze Weltkirche, die gespalten ist. Und es gab diesmal eine sehr große Opposition gegen den Papst, damit er eben nicht billige, dass Diakone, die schon eine Familie haben, auch Priester werden. Der Papst hat das Ganze in Gang gesetzt, aber hat dann im letzten Moment gesehen, dass die Opposition zu stark war.
Und dann war die Angst um die Einheit der Kirche größer als der Reformwille, kann man das so sagen?
Ein französischer Kardinal sagte mir einmal, am Anfang werden die ersten Jahre ein Honigmond sein, aber eines Tages wird der Papst vor der Wand stehen. Und in diesem Moment stand er vor der Wand, mit dem Rücken an der Wand. Die Opposition war so stark, das war nicht nur die lautstarke Opposition, die man kennt von Kardinal Burke aus Amerika oder Kardinal Müller hier in Deutschland. Es war auch eine untergründige Opposition von Leuten, die fast nie sprechen, aber im letzten Moment zum Beispiel, wie der ehemalige Vorsitzende der italienischen Bischofskonferenz, Kardinal Ruini, die gesagt hat, wir hoffen und beten, dass der Papst diesen neuen Schritt nicht tut. Und es gab wahrscheinlich in der Weltkirche nicht eine Zweidrittelmehrheit, um die Priesterweihe der verheirateten Männer zu billigen.
Dass es ganz viel Opposition gegen Franziskus gibt, das entnimmt man Ihrem Buch. Aber ist das alles theologisch begründete Opposition? Sind das Leute, die einfach sich eine Kirche nicht vorstellen können, in der Frauen Diakonin sind oder so etwas? Oder geht es da auch um ganz andere Interessen? Geht es darum, gewisse Seilschaften zu behalten und nicht darin gestört zu werden, vielleicht auch, was ist ja die These von Frédéric Martel, Homosexualität weiter zu vertuschen, dass nicht an Missbrauchsskandale gerührt wird? Geht es auch um wirtschaftliche Interessen? Was steckt da alles dahinter?
Es steckt viel mehr dahinter als nur theologische Probleme. Es steckt dahinter zum Beispiel die Angst von einer großen Mitte, der Kirchenhierarchie hat, die hat Angst vor einer Protestantisierung der Kirche. Die hat Angst, dass das Traditionsbild der Kirche verlassen wird. Papst Franziskus hat sich schon durchgesetzt, als er gesagt hat, die wiederverheirateten Geschiedenen können die Kommunion haben. Damals gab es eine Mehrheit nicht in der Familiensynode, um diesen Schritt zu tun, und er hat sich durchgesetzt. Aber er hat gesehen, dass von dem Moment an eine Escalation eines Delegitimierungsprozesses gegen ihn gab. Und so etwas gab es in den letzten 100 Jahren nie in der katholischen Kirche mit solch einer Wucht. Es gab Petitionen, es gab Appelle, es gab Manifeste, es gab Kardinäle, die haben geschrieben und seine Autorität in Frage gestellt. Es gab neue Schritte von Intellektuellen, die sagen, er ist heretisch, er ist ein Götzenanbeter. Also sowas hat es nicht gegeben. Aber andererseits gibt es auch eine politisch-soziale Opposition, die überhaupt nicht seine soziale Botschaft billigt. Also es sind ganz besonders ökonomische Kreise in den Vereinigten Staaten, die nicht einverstanden sind, wenn er von Ungleichheit spricht, wenn er von Raubkapitalismus spricht, wenn er von neuer Art von Sklaventum spricht oder wenn er zum Beispiel in seiner Grünen-Enzykliken eine Verbindung herstellt zwischen dem Naturverfall und dann dem sozialen Effekten, den sozialen Auswirkungen, die auch zu einem Verfall der Gesellschaft bringen.
Ein Punkt, bei dem er sich auch viele Feinde gemacht hat, ist ja auch die Migrationspolitik. Da ist dann vor allem Matteo Salvini in Italien sein Gegenspieler, der frühere Innenminister. Aber auch da scheint Franziskus doch ein bisschen vorsichtiger geworden zu sein, oder? Er sagt jetzt durchaus, dass man eben auch bei der Aufnahme von Geflüchteten schauen muss, dass ein Land seine Identität nicht verliert. Hat er sich da ein bisschen zurückgenommen, weil er eben diese ganzen Proteste abbekommen hat?
Also mit den Migranten spricht fast jede Woche der Papst über die Migration. Man muss sehen, dass das Weltbild sich geändert hat. Also mit Trump gibt es einen Präsidenten, der ist absolut gegen eine multilaterale Politik. Ein Präsident, der nicht das UNO-Abkommen für die Migranten unterschrieben hat. Ein Präsident, der sich von dem Klimaabkommen zurückgezogen hat. Und gleichzeitig gibt es jetzt in Osteuropa zum Beispiel einen klerikalen Nationalismus in Ungarn, in Polen. In Polen vor ein paar Jahren gab es einen Rosenkranztag, in dem 1 Million Polen an den Grenzen beteten, damit es keine Invasion gegen die polnische Identität gäbe von Seiten von Muslimen und Atheisten. Und in Italien mit diesem Leader, politischen Leader Salvini von der Lega, ist es das erste Mal in der italienischen Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg, dass es einen politischen Leader gibt, der auf Kollisionskurs mit dem Papst steht und der andauernd sich wendet an die ultrakonservativen Christen, der immer mit dem Rosenkranz bei Massenveranstaltungen kommt oder mit der Krippe oder spricht, Gott beschütze, die Madonna beschütze, den Westen. Die ganze Situation hat sich geändert und es gibt jetzt eine Situation, in der der Papst eingekesselt ist. Wenn er seine Reisen macht, trifft er immer seine jesuitischen Mitbrüder und in Madagaskar im September hat gesagt, der Papst ist belagert, betet, dass er befreit wird.
Aber wer kann ihn befreien? Er sich selbst?
Eigentlich, was man sieht als Beobachter, ist, dass das katholische Volk sehr passiv ist. Die Opposition ist lautstark, die Position ist aggressiv, vor allem auf den Websites. Aber die Gläubigen, die mit seiner Reformpolitik einverstanden sind, die geben nur Beifall, aber sie mobilisieren sich nicht. In der Nachkonzilszeit, nach dem Zweiten Vatikanum, gab es eine große Debatte zwischen Konservativen und zwischen Reformfreudigen. Da sah man aber, für die Reformen sprangen Kardinäle, Bischöfe auf der öffentlichen Szene ein, Arbeitsgruppen, Zeitschriften, Initiativen von Gläubigen. Das alles heute fehlt. Ein italienischer Bischof hat gesagt, es ist so wie im Stadion. Alle sitzen und spenden Beifall, aber unten auf dem grünen Rasen gibt es nur einen Spieler und der ist ganz alleine.
Aber liegt das vielleicht auch daran, dass Franziskus eben doch nicht genug Reformen macht für die Menschen, die das von ihm erwarten, dass sich da viele auch mittlerweile enttäuscht abwenden?
Viele haben sich abgewendet in den letzten 30, 35 Jahren während der Pontifikate von Johannes Paul II., und Benedikt, es ist schon so, dass viele, die heute einverstanden sind mit Franziskus, schon außerhalb des organisierten Kirchenlebens sind. Und viele, die geblieben sind, die sind eben gegen die Reformen. Und man muss sich auch so vorstellen, ein Papst ist allmächtig, wenn er konservativ ist. Wenn er reformfreudig ist, dann muss er mit Kämpfen innerhalb der Kirche rechnen.
Sie beschreiben auch sehr deutlich, wie die Aufarbeitung der Missbrauchsskandale ein ganz schwieriges Thema ist, auch für Franziskus, und wie er sich da zumindest in Chile auch ziemlich verrannt hat, weil er eben sehr lange an einem des Missbrauchs beschuldigten Bischof festgehalten hat. Hat er das Thema unterschätzt? Hat er sich da einfach vertan und das nicht verstanden, wie wichtig das für viele Menschen ist, dass das richtig aufgearbeitet wird?
Er hat sich total in Chile verrannt, weil man ihn belogen hat, weil die Hierarchie Chile ihn falsch informiert hat und auch ein Mitglied des Kardinalsrats, also des Kronrates von 9 Kardinälen, hat ihn überhaupt nicht aufgeklärt. Aber das zeigt eben, wie der Kampf innerhalb der Kirche ist. Franziskus hat sehr streng angefangen mit einer Nulltoleranzpolitik, indem er wenige Monate nach seiner Wahl schon einen Nuntius in Santo Domingo, den Polen Wesolowski, abberufen hat, hat ihm einen Prozess gemacht, in den Laienstand versetzt, eben wegen Missbrauch, und hat ihm auch einen Strafprozess machen wollen, aber dann ist Monsignor Wesolowski an einem Herzinfarkt gestorben. Franziskus hat auch andere Bischöfe entfernt. Aber zum Beispiel zum ersten Mal ist er auf eine starke Opposition in der Kurie gekommen, als er eine Kommission eingerichtet hat für den Schutz der Minderjährigen. Diese Kommission, da waren auch zwei Opfer dabei, ein Brite und eine irische Dame. Diese Kommission sollte Richtlinien ausarbeiten. Die sind dann einfach auf dem Website geblieben und nichts ist passiert. Und nur nach den Skandalen im Jahre 2018, eben nach dem Chile-Skandalen oder nach den großen Affären in den Vereinigten Staaten mit dem Report von dem Grand Jury of Pennsylvania, hat Francisco verstanden, dass er wieder einen starken Schritt nach vorne machen musste. Und jetzt hat es in der letzten Zeit zwei wichtige Dokumente gegeben, die jetzt Gesetz sind. Erstens hat man das päpstliche Geheimnis abgeschafft. Deswegen können die Opfer jetzt alles wissen, wie ist die Prozedur, was passiert. Und vor allem sind die Archive offen. Heute können auch die weltlichen Gerichte in die Archive des Vatikans oder der Diözesen Einlass haben. Und der zweite Punkt, endlich hat der Papst jetzt vor ein paar Monaten ein Dokument erlassen. Was ist die Prozedur, um einem Bischof, der verheimlicht oder der selbst schuldig ist, den Prozess zu machen? Also nach vielen Zickzack-Momenten, nachdem es Sabotage gegen ihn gegeben hat, hat der Papst jetzt einen starken Kurs angefangen.
Und sind diese Dinge Dokumente und Richtlinien, die bleiben werden? Denn ansonsten schreiben Sie auch viel von wichtigen Gesten, die Franziskus macht. Er nimmt Flüchtlinge in seinem Flugzeug mit und lässt sie sich im Vatikan niederlassen. Er trifft ein homosexuelles Paar und so weiter. Aber das sind ja alles Dinge, die er sehr persönlich macht und die diese Kirche nicht unbedingt über sein Pontifikat hinaus prägen werden, oder?
Ja, das ist eben das Problem. Seine Gesten können vorübergehend sein. Deswegen hat man auch verschiedene katholische Intellektuellen, die Pro-Reformen sind, die haben gesagt, Franziskus kann ein Frühling sein und dann kommt der Frost wieder. Aber diese Dokumente, das bleibt. Es gibt gewisse Reformen, die der Papst schon gemacht hat und die bleiben. Zum Beispiel die ganze Bankreform. Es ist nicht mehr möglich, Mafiagelder in der Vatikanbank zu waschen. Es ist nicht mehr möglich, dass Korruptionsgelder für italienische Partei durch die Vatikanbank fließen. Es gibt heute eine Zusammenarbeit zwischen der Vatikanbank und den weltlichen Behörden, wenn man einem Finanzdelikt auf die Spur kommen will. Aber all dies ist immer der Produkt eines Kampfes.
Und wenn wir jetzt nach Deutschland schauen, da beschäftigt nun viele Katholiken die Fragen, wie es eigentlich weitergeht, nachdem Kardinal Marx angekündigt hat, er will die Bischofskonferenz nicht mehr leiten. In Rom wird Marx wichtig bleiben. Er gehört da zum Kardinalsgremium um Papst Franziskus und ist Koordinator des Vatikanischen Wirtschaftsrats, eben dann auch genau mit solchen Finanzfragen befasst. Wird trotzdem sein Einfluss als Kardinal auch in Rom geringer sein, wenn er nicht mehr Vorsitzender der deutschen Bischöfe ist?
Kardinal Marx ist einer der, sagen wir so, der energischsten Anhänger von Franziskus und Verfechter der Reformen. Meiner Meinung nach ist er sozusagen jetzt zurückgetreten als Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, weil er gemerkt hat, dass nach der Amazonas-Synode die Kirche in eine Art Stagnationsphase gekommen ist und er möchte nicht die nächsten 2-3 Jahre verbringen, indem er den Papst verteidigt, wo er nicht einverstanden ist. Denn, wie gesagt, Papst Franziskus ist jetzt in einer sehr schwierigen Situation. Er ist im Inneren und im Äußeren bekämpft und er wird nun sehen müssen, was für harte Monate vor ihm stehen, um weiterzugehen. Franziskus aber ist völlig überzeugt, dass er weitermachen muss. Aber es wird sehr schwierig sein.
Und er spricht ja auch nicht mehr so deutlich von Rücktritt, wie er das früher schon manchmal getan hat. Also er scheint da noch zum Kämpfen bereit zu sein. Gleichzeitig ist aber auch klar, dass seine Kräfte nicht ewig reichen werden. Ist denn dann mit dem nächsten Konklave im Grunde die Entscheidung, ob sein Denken weitergeführt wird oder ob da alles eben zurück in den Frost geht, wie Sie vorhin sagten?
Ganz klar ist, dass sich schon Kräfte organisieren, um auf das nächste Konklave Einfluss zu üben. Es sind vor allem Kräfte in Nordamerika, wo es einen theologischen Konservativismus und einen ökonomischen Konservativismus gibt. Ganz klar gesagt, es gibt heute Kräfte in der katholischen Kirche, die einen Franziskus II. Nicht haben wollen.
Vielen Dank, Marco Politi, Journalist und Autor des Buchs Das Franziskus-Komplott, der einsame Papst und sein Kampf um die Kirche, soeben beim Herder Verlag erschienen. 298 Seiten kosten 24 €.